Fit for God, der christliche Sinn des Fastens. Herzlich willkommen und grüß Gott im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben, bei uns hier in der kommenden Stunde wieder mit dabei sind, wenn wir dieser Frage nachgehen, Fit for God, der christliche Sinn des Fastens. Wer fit ist, hat geschafft. Mit einem Höchstmaß an Durchhaltevermögen und einem Mindestmaß an Kollateralschäden rekordverdächtige Fitnessgrade zu erreichen, ja, und die dann auch noch vorweisen zu können, na, das ist es. Fitness steht für Erfolg, Stärke, Unbesiegbarkeit. Dafür nimmt man gern einiges in Kauf und Durchhalten ist da angesagt. Tja, aber wer schafft das schon? Man hat ja doch so seine Stressgrenzen und wer möchte sich überhaupt dem Diktat erfolgsfixierter Trainingsroutinen unterwerfen? Und will man dann diesen Well- und Fitnessfetisch unserer Tage fliehen und sucht Kirchenasyl? Da kommen selbst dort noch Christen und stellen dieser Tage einen spirituellen Diätplan auf, das Fasten. 40 Tage hindurch soll der Christ in der österlichen Bußzeit fasten. Wie gesagt, als wäre man nicht ohnehin schon geplagt vom Erfolgsdruck, dann soll man sich auch noch fit vor Gott machen. Ist nicht das Christentum eine Religion der Befreiung und jetzt soll man sich einschränken, was das Zeug hält? Und das auch noch für Gott. Wozu das Ganze? Woher kommt das Fasten? Hat es überhaupt einen biblischen Grund? Hat man nicht Christus, wie wir es in der Bibel lesen, derb beschimpft als Fresser und Säufer? Welches Ziel sollen wir eigentlich mit dem Fasten erreichen? Wer fit für Gott ist, hat der es dann auch geschafft? Und wenn ja, was hat er eigentlich geschafft? Fit for God, der christliche Sinn des Fastens, dem will unser heutiger Grundkurs nachgehen. Und dabei ist uns behilflich Pfarrer oder wie man in seinem Bistum, im Bistum Münster auch sagt, Pastor Peter Meyer aus Coesfeld-Lette. Grüß Gott dahin, Pastor Meyer.
Ja, schönen guten Tag, Herr Dornis. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer bei Radio Horeb. Ja, es geht heute um das Thema Fasten, Fit for God. Ich denke, da sind wir bei einem Thema, das heute nicht sehr viel Befürworter hat oder nicht mehr sehr viel Verständnis findet in unserer Gesellschaft. Das Verständnis für Fasten in unserer Gesellschaft ist immer mehr im Schwinden. Also Grillpartys an Freitagen oder auch hohe Feste, persönliche Feste, die man an Freitagen oder der Fastenzeit feiert, das sind mittlerweile schon Selbstverständlichkeiten geworden. Der Sinn des Fastens scheint mehr oder weniger dahin zu sein. Das Fasten finden wir in allen Religionen. In allen Weltreligionen ist das Fasten ein vorgeschlagenes Mittel, um zu einer Selbstreinigung und zu einer Läuterung zu finden, um dann wieder klarer auf das ausgerichtet zu sein, was von der Religion an Inhalten her auf uns zukommt und verlangt wird. So ist das eben auch bei uns im Christentum. Im Katechismus der katholischen Kirche lautet der Artikel 14, die Kirche, Mutter und Lehrmeisterin. Unter Römisch 2 wird von den Kirchengeboten gesprochen. Die Gebote der Kirche beziehen sich auf das sittliche und christliche Leben, das mit der Liturgie verbunden ist und sich aus ihr nährt. Ein Kirchengebot hat also nichts mit den 10 Geboten zu tun, sondern, so wie es hier formuliert wird, bezieht sich auf das sittliche und christliche Leben und ist auf die Liturgie hin ausgerichtet und wird auch von daher genährt. In der fortlaufenden Nummerierung unter Nummer 2043 im Katechismus erscheint das Fastengebot als 5. und somit letztes Kirchengebot. Es rangiert also ganz unten bei all den Geboten und Kirchengeboten. Das heißt da, du sollst die gebotenen Fasttage halten. Ich zitiere jetzt mal aus dem Katechismus. Das 5. Gebot, du sollst die gebotenen Fasttage halten, sichert die Zeiten der Entsagung und Buße, die uns auf die liturgischen Feste vorbereiten. Sie tragen dazu bei, dass wir uns die Herrschaft über unsere Triebe und die Freiheit des Herzens erringen. Entsagung, das ist also Fasten und Buße, stehen hier in direktem Zusammenhang, um, so wie es da im Text heißt, uns auf die liturgischen Feste vorzubereiten. Als Fastentage bzw. Fastenzeiten sind ausdrücklich die 40 Tage vor Ostern, die Fastenzeit, und die Freitage im Jahr erwähnt, die Freitage, die uns ja an das Leiden und Sterben des Herrn Jesus erinnern sollen. Herrschaft über unsere Triebe und Freiheit des Herzens werden als Wirkung des Fastens im Katechismus in der Lehre der Kirche also genannt. Denn im Fasten des Leibes hältst du die Sünde nieder, so heißt es in einer Präfation der Fastenzeit. Das Fasten des Leibes hält die Sünde nieder. Da Fasten und Buße zusammenhängen, ist es logisch, dass die Kirche zur Vorbereitung auf Ostern auch den Empfang des Bußsakramentes vorschreibt. All das dient dazu, dass wir Ostern als höchstes Fest im Jahr würdig und mit Freude feiern können. So wird es auch in den liturgischen Gebeten der Messfeier in der Fastenzeit in der Kirche formuliert. Im Kirchenrecht verankert finden wir diese Fastenregelungen unter den Kanones 1249 bis 1251. Also immerhin drei Kanones im Kirchenrecht widmen sich dem Fasten. Schauen wir mal auf das Alte Testament der Bibel, der Heiligen Schrift. Im Alten Testament wird das Fasten erst ab dem Buch Richter benannt. In den ersten fünf Büchern Mose kommt es gar nicht vor. Nicht im Schöpfungsbericht, nicht in den ausführlichen Gesetzeswerken im Anschluss an die Erteilung der zehn Gebote. Aber als Mose auf dem Berg Horeb, auf dem Sinai, die zehn Gebote empfängt, hält er sich 40 Tage auf dem Berggipfel auf, im Verzicht auf leibliche Nahrung. Mose selbst folgt dabei dem Ruf Gottes auf den Berggipfel hinauf, an dessen Fuß er im brennenden Dornbusch zuvor die Stimme Gottes und seine Berufung vernommen hatte. Auf diesem heiligen Berg also hört Mose nun zum zweiten Mal die Stimme Gottes. Gott spricht zu ihm im Wolkensturm, mit Blitz und Donner. In diesem gewaltigen Szenario beschreibt uns das Buch Exodus die Übertragung der zehn göttlichen Gebote an Mose und das Volk Gottes. Dieser Ort, der Berg Horeb auf dem Sinai, wird bis heute von drei Weltreligionen, Judentum, Christentum und Islam, als heiliger Ort bezeichnet. Es gibt keinen anderen Ort, den diese drei Religionen gemeinsam als heiligen Ort bezeichnen. Der Berg Horeb auf dem Sinai ist einer. Diese weltbewegende Begegnung Gottes mit den Menschen in der Person des Mose wird also mit 40-tägigem Fasten vorbereitet. Noch einmal, Mose entscheidet sich nicht für das Fasten, sondern er folgt einem Ruf und er wird von Gott dahin geführt. Er wird zunächst an den Rand seiner Kräfte geführt, ehe Gott zu ihm spricht. Vom Buch Richter an, dann in den Samuelbüchern, in den Büchern Könige und Chronik, in Esra, Nehemia, Tobit, Judith, Esther, wird in einzelnen wenigen Stellen vom Fasten gesprochen. Meist ist es hier mit Klagen und Weinen verbunden, mit Sack und Asche. Es geht einher mit Sündenbekenntnis, Bitte um Vergebung oder auch Totenklage, sowie auch tödliche Bedrohung durch Krankheit oder Angreifer werden erwähnt. In diesen Fällen wird also ein heiliges Fasten ausgerufen. Die Weisheitsliteratur nennt das Fasten gar nicht. An einer einzigen Stelle nur, im Buch Jesus Sirach, im 34. Kapitel, Vers 31, wird das Fasten zur Sündenvergebung benannt, das aber sinnlos ist, wenn es nicht zur Änderung, zur Besserung des Lebens führt. In den Psalmen findet das Fasten an drei Stellen nur Erwähnung. Doch auch hier steht es eher unter dem Eindruck einer wirkungslosen Qual. Da heißt es zum Beispiel im Psalm 69, Vers 11, ich nahm mich durch Fasten in Zucht, doch es brachte mir nur Schmach und Schande. Bei den Propheten schließlich ist das Fasten Teil der Umkehrbotschaft. Fasten als Ausdruck von Reue und Beginn der Reinigung und Umkehr. Besonders finden wir im Prophetenbuch Jona diese wunderschöne Erzählung, wo Jona seinem Auftrag gerecht wird und in die große Stadt Ninive geht und ausruft, noch eine gewisse Zeit und wenn ihr euch nicht bekehrt, wird diese Stadt vernichtet. Die Stadt bekehrt sich, der König ruft ein heiliges Fasten aus, sogar das Vieh muss mitfasten und es zeigt seine Wirkung. Diese Umkehr rettet die Stadt vor dem Untergang. Noch einmal zurück zum Lehrbuch Tobit. Im 12. Kapitel Vers 8 lesen wir dort den Merksatz, es ist gut zu beten und zu fasten, barmherzig und gerecht zu sein. Das klingt für uns sehr weise, aufgeräumt, für uns moderne Menschen eher nachvollziehbar und ist frei von Bußgewand und Asche, Jammer und Wehklagen. So, als ob meine Klage, je lauter sie erschallt, in den Ohren Gottes Erhörung findet. Der Prophet Jesaja bringt den Sinn des Fastens schließlich auf den Punkt. Er stellt die Frage, warum fasten wir und du, Gott, siehst es nicht? Ich lese dazu die Antwort aus dem 58. Kapitel, Verse 3 bis 6 im Prophetenbuch Jesaja. Warum fasten wir und du siehst es nicht? Seht, lautet die Antwort, an euren Fasttagen macht ihr Geschäfte und treibt alle eure Arbeiter zur Arbeit an. Obwohl ihr fastet, gibt es Streit und Zank und ihr schlagt zu mit roher Gewalt. So wie ihr jetzt fastet, verschafft ihr eurer Stimme droben kein Gehör. Ist das ein Fasten, wie ich es liebe, ein Tag, an dem man sich der Buße unterzieht, wenn man den Kopf hängen lässt, so wie eine Binse sich neigt, wenn man sich mit Sack und Asche bedeckt? Nennst du das ein Fasten und einen Tag, der dem Herrn gefällt? Nein, das ist ein Fasten, wie ich es liebe, die Fesseln des Unrechts zu lösen, die Stricke des Jochs zu entfernen, die Versklavten freizulassen, jedes Joch zu zerbrechen. Fasten ist hier, wie im Lehrsatz im Buch Tobit, verbunden mit aufrichtigem Gebet, mit erhobenem Haupt, mit Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. So sagt es ja auch Jesus in seiner Bergpredigt im Matthäusevangelium später, dass wenn wir fasten, es im stillen Kämmerlein tun sollen, wo nur der himmlische Vater es sieht. Wenn wir aber fasten, sollen wir unser Haupthaar salben, wir sollen uns waschen und gut anziehen. Fasten, das die eigenen Bedürfnisse zurück und nicht mehr in den Vordergrund stellt, das sich in liebendem Gebet und Hingabe an Gott ausrichtet und zu ihm sich hinwendet. Fasten, das sich in Gerechtigkeit und Barmherzigkeit zu den Menschen wendet und gleiches Recht für alle statt Unterdrückung fördert. Fasten, das frei ist vom Opfercharakter und nicht als Mittel zum Zweck eingesetzt wird. Ich faste in einem bestimmten Pensum, also muss Gott mich doch erhören und die Erfüllung der Bitten gewähren. Möglicherweise dann auch noch mit Klage und Gejammer verbunden. Das ist Fasten im Sinne Gottes, wenn es eben frei ist von all dem. Gerechtigkeit will ich nicht Opfer, so spricht der Herr. Frucht des Fastens muss also eine größere Gerechtigkeit, eine größere Liebe und Frieden unter den Menschen sein. Und das gelingt nur durch Einsatz und Hingabe zu den Menschen unter Zurücknahme der Eigenbedürfnisse. Und das wiederum erreichen wir durch eine vorherige Hinwendung und Neuorientierung an Gott. Fasten ist also nicht ein Einsatzmittel, um etwas von Gott zu erhalten oder zu erreichen. Es ist nicht die Münze, mit der ich etwas verdiene oder erkaufe. Nach dem Motto, je mehr ich faste und klage, desto eher hört Gott mich. Sondern Fasten ist ein wirksames Mittel zur Überwindung meiner selbst. Wie es im Katechismus heißt, in der Lehre der Kirche, wir sollen Herrschaft über die Triebe erreichen und Freiheit des Herzens. Freiheit für Gott und für die Menschen. Die Selbstbeherrschung, um die es hier geht, die Beherrschung meines Ego, meines Fleisches, schafft erst wirklich Veränderung in der Welt. Nur frei von unseren eigenen Süchten und Sehnsüchten, frei vom Schrei der Triebe und des Fleisches in uns, frei von der Suche nach Stillung und Befriedigung der Lust und der Gier durch Genuss irdischer Mittel, auf diese Weise frei im Herzen, so werden wir zu wirklicher Liebe fähig. So werden wir zur Liebe befreit. Das wahre Fasten dient also einer wirklichen Befreiung. Nur frei von uns selbst können wir uns Gott und schließlich dem Menschen öffnen und ihnen hingeben. Zuerst müssen wir uns selbst ändern, bevor sich in der Welt überhaupt etwas ändern kann. Gott wirkt nämlich durch befreite und gereinigte Herzen. Das Fasten ist ein Hilfsmittel dazu, um diese Selbständerung zu erreichen. Paulus nennt im Galaterbrief im 5. Kapitel unter den Früchten des Geistes die Selbstbeherrschung. Gemeint ist natürlich hier der Geist Gottes, der in uns wirkt. Er ist die Weisheit Gottes, die uns ergreift und in uns Wohnung nimmt, wenn wir von dem Streben des Fleisches befreit sind. Und dann wirkt er durch uns in diese Welt hinein. Wie geschieht nun das Fasten im Leben und in der Lehre Jesu? Jesus beginnt sein öffentliches Leben nach der Taufe im Jordan mit einem 40-tägigen Fasten. Von den 3 Jahren seines Erlösungswerkes und der Zeit, Kirche bzw. Reich Gottes zu errichten, also die Welt zu verändern, verbringt Jesus die ersten 40 Tage in der Wüste, im Fasten. Hätte er das nicht schon vor seinem öffentlichen Wirken beginnen können? Die Zeit ist doch begrenzt. Diese Tatsache aber zeigt, dass Gott alle Zeit der Welt hat. Nicht wie in einer 72-Stunden-Aktion von Jugendorganisationen. Der Plan und alle Vorbereitungen werden vorher erledigt und auf ein Startsignal hin läuft dann die Zeit. 72 Stunden, um das Bauprojekt durchzuführen. Ein Kinderspielplatz, ein Gewürzgarten in einem Altersheim und was es da sein mag. Da ist keine Minute übrig. Die Logistik ist vorher erstellt. Die Umsetzung des Projektes geschieht in rekordverdächtiger Geschwindigkeit. Logistisch greift ein Gewerke ins andere und schon hat man sich selbst und anderen bewiesen, dass Schnelligkeit keine Hexerei ist. 3 Jahre im Leben Jesu und erst recht im Laufe der Weltgeschichte, das ist nicht viel im Vergleich zur Größe des Projektes Kirche, des Projektes Reich Gottes, des Projektes Erlösung der Welt. Gott hatte seinen Plan mit Jesus und der Welt seit Ewigkeit. Der Plan ist fertig und die Umsetzung geschieht nicht rasch, sondern zunächst einmal beginnt es mit 40 Tagen in der Wüste. Auszeit mit Gott. Fasten. Gebet. Begegnung mit dem Vater. Überwindung satanischer Versuchungen. Gott hat alle Zeit der Welt. Diese 40-tägige Auszeit, das Fasten in der Wüste, ist Teil des öffentlichen Wirkens Jesu. Alle Welt soll es sehen, wie allem irdischen, effektiven Wirken das Gebet, die Vereinigung mit Gott, dem Vater, wichtig ist. Der Aktivität vorausgehend ist das fastende Gebet, die innige Hingabe an den Vater, notwendig und somit Teil seines Lebenswerkes. Um irgendetwas auf dieser Erde im Sinne Gottes zu verändern, um irgendjemanden im Sinne Gottes zu bewegen, um mich selbst um Gottes Willen zu verändern, braucht es keine disziplinarische Maßnahme, keine Strategie, keine Verlaufspläne, kein eisern gewolltes Fasten, sondern es braucht eben diese Auszeit, eine Wüstenzeit in meinem Leben, ein Fasten auf den Spuren des Willens Gottes, so wie Jesus es uns vorlebt. Diese Spuren Gottes können sich in der Normalität des Alltags so sehr verwischen, dass wir sie gar nicht mehr wahrnehmen. Oder sie vermischen sich mit gegenläufigen oder verführerischen Spuren, sodass wir die eigentliche Spur gar nicht mehr herausfinden. Deshalb ist Fastenzeit als Auszeit zur Reinigung des Leibes, der Sinne und der Seele gedacht. Fastenzeit, Wüstenzeit, das ist nicht Wellness oder Körperkult. Es ist nicht ein Fasten, um abzuspecken oder den Körper zu entschlacken oder zu verjüngen, um eine körperliche Fitness neu zu erreichen. Ein medizinisches Fasten, was durchaus sinnvoll ist, wird vom Arzt verordnet und es dient der leiblichen und damit verbundenen der psychischen und seelischen Gesundheit. Gesunder Geist in gesundem Körper, so wussten schon die alten Griechen. Es gibt dennoch fließende Grenzen zwischen geistlichem und medizinischem Fasten. Wenn am Ende der Fastenzeit Hose, Rock, Jacke und Hemd wieder besser passen und ich mich körperlich fit fühle, ist das natürlich ein wahrnehmbarer und sehr angenehmer Nebeneffekt. Aber uns Christen geht es in der Fastenzeit nicht vorrangig um das. Uns geht es um innere, um seelisch-geistliche Freiheit von uns selbst, Freiheit vom Schrei des Fleisches, um ein Hinausgeführtwerden in die Weite der lichtvollen Liebe Gottes. Es geht um ein tiefes, frisches Durch- und Aufatmen der Seele vor dem Angesicht Gottes, den wir nun klarer wieder erkennen können. Es geht um ein Beherrschen der Triebe und die Freiheit des Herzens. Nochmals, Selbstbeherrschung ist nach Paulus in Galater 5 eine Frucht des Geistes. Also handelt es sich um eine geistliche Frucht, um eine Frucht des Lebens im Geist. Nicht die Arkandisziplin des Fastens bringt diese Frucht hervor, sondern der Geist Gottes, der in uns durch Fasten, Gebet und Buße gereinigt Wohnung nimmt. Das Fasten ist also Voraussetzung, damit Gebet und Buße störungsfreier werden, damit Gebet und Buße aufrichtig werden und vor Gott gelingen. Das Fasten ist eine Voraussetzung dafür, dass unser Geist wieder gereinigt wird und wir klarer den Blick auf Gott und seinen Willen über unser Leben haben. Je mehr wir so dem Geist in uns Raum geben, umso mehr wird die Selbstbeherrschung dann nicht Ausdruck von Askese und Disziplin, also eigene Leistung, sondern sie wird Auswirkung des Heiligen Geistes in uns, ein Ausdruck der Liebe zu Gott, ein Ausdruck der Liebe zu Gott und den Menschen. Und diese Liebe bekommen dann auch andere zu spüren, denn was in uns ist, wird seinen Weg auch herausfinden. Wenn du fastest wie verrückt, wenn es dir um ein Pensum an Verzicht geht und wenn dabei deine Nerven blank liegen und wenn du müde und leicht reizbar wirst und wenn die Menschen um dich herum Abstand von dir nehmen und sagen, nimm dich bloß vor dem in Acht, der fastet gerade. Wenn du mit deinem Fasten also dir und anderen etwas beweisen willst, dann hör lieber gleich damit auf. Es geht dir dann nämlich nicht um Gott. Und auch nicht um mehr Gerechtigkeit, Liebe und Barmherzigkeit zu den Menschen. Es wird die Früchte des Geistes nicht hervorbringen, sondern eher Mitleid oder Irritation bei anderen über dich auslösen. Dann iss lieber normal weiter und beginne neu, aber diesmal mit Christus. Legen wir an diesem Punkt eine kleine Pause ein und denken wir über das Gehörte nach. Nach einer Pause geht es weiter.
Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Heute hören wir Pastor Peter Meyer aus Coesfeld-Lette zum Thema Fit for God, der christliche Sinn des Fastens. In einem ersten Teil haben wir kurz in die Bibel geschaut, was da im Alten und Neuen Testament für Zeugnisse für das Fasten vorliegen. Und dann hat Pastor Meyer für uns den Beginn des öffentlichen Wirkens Jesu betrachtet, nämlich Jesus beginnt sein öffentliches Wirken mit einem 40-tägigen Fasten, also genau an der Stelle, wo er eigentlich in die durchstarten müsste, in die Vollen ginge, da fängt er an zu fasten, 40 Tage, er zieht sich zurück, nimmt sich quasi eine Auszeit. Was heißt das für uns? Unser Fasten, das christliche Fasten, bedeutet zunächst einmal nicht eine Art von körperlicher Entschlackungskur oder einem asketischen, verkrampften Training, sondern es geht letztlich um die Befreiung, um das Offenwerden für Gott, die Befreiung des Geistes. Der Geist wird gereinigt, die Seele wird offen. Es geht um ein tiefes und frisches Aufatmen, so hat es Pastor Meyer formuliert, der Seele im Angesicht Gottes, den wir dann im Fasten besser erkennen können. Und das heißt für das Fasten nicht eine plumpe Durchhalteparole und ein oberflächlicher Kampf, sondern das Fasten macht wirklich nur Sinn, wenn es ein Fasten mit Christus ist. Wir sind nun gespannt, wie es weitergeht, Pastor Meyer.
Ja, danke. Noch einmal, Gott hat alle Zeit der Welt. Genau wie Sie, Herr Dornis, gerade sagen, eigentlich erwarten wir, dass Jesus am Anfang seines öffentlichen Wirkens durchstartet und er nimmt sich diese Auszeit. Sein öffentliches Wirken beginnt mit der 40-tägigen Wüstenzeit. Und er nimmt uns mit in diese Schule der Wüste. Es ist nicht so, dass diese Zeit für ihn wichtig ist und wir stehen eher außerhalb und schauen das etwas skeptisch an und sagen, mein Gott, wie unwichtig, das ist ja eine verlorene Wartezeit, da passiert ja nichts, also komm schon, Jesus, beeil dich, deine Zeit ist so begrenzt. Es geht um eine ganz große Veränderungsgeschichte Gottes mit der Welt. Diese 40 Tage im Leben Jesu entsprechen den 40 Tagen des Mose auf dem Heiligen Berg. Vor dem Empfang dieser großen Wegweisung Gottes durch diese Lebenswüste, wie man die 10 Gebote auch nennen könnte, muss Mose das Alleinsein vor Gott und mit Gott aushalten. Er muss gereinigt, er muss bis an den Rand seiner Möglichkeiten vorbereitet werden, um dieses große Meisterwerk Gottes zu empfangen, diesen Bundesschluss Gottes mit den Menschen. Das große Fasten des Mose ist kein Fasten im Sinne einer Disziplin. Noch einmal, Mose hat sich das nicht ausgesucht, sondern hier geht es um das Ganze des Lebens. Es geht um Leben und Tod. Volk Gottes, wähle das Leben. Wähle das Leben mit Gott, damit du überlebst in dieser Lebenswüste und damit du Leben in Fülle findest und die Herrlichkeit Gottes erbst. Das Fasten des Mose auf dem Berg war verbunden mit dem Aufruf, Volk Gottes, warte hier, betet für mich und mit mir. Es geht jetzt um etwas ganz Großartiges. Gott will sich uns mitteilen. Verhärtet nicht euer Herz, wenn ihr ihn hört. Und dann steigt er auf den Berg und bleibt 40 Tage verborgen. Das Volk hält es nicht mehr aus. Mit menschlicher Logik haben sie abgesagt. Sie sagen, das kann kein Mensch aushalten. 40 Tage ohne Essen und Trinken, Mose muss tot sein. Lasst uns ihn und mit ihm unsere Hoffnung begraben und lasst uns jetzt ein goldenes Kalb bauen und es anbeten, denn die Menschen brauchen einen Gott, einen Götzen. Anstatt zu beten, tanzen die Menschen um ihre goldenen Kälber, damals wie heute. Hätten sie betend auf Mose gewartet, hätte niemand den geistlichen Tod gefunden und es wäre ein riesiges Freudensfest nach der Wiederkunft des Mose geworden. Aber weil das Volk das Vertrauen auf Gott verloren hat, weil es sich selbst nach eigenen Vorstellungen im Ungehorsam gegen Gott einen eigenen Götzen gemacht hat, mussten viele sterben. Und aus den 40 Tagen des Fastens, Betens und Ringens mit Gott wurden 40 Jahre Glaubens- und Vertrauensschule des Volkes in der Wüste. Diese nicht bestandene Prüfung des Volkes am Berg Horeb hat eine unglaubliche Vermehrung der Zeit zur Folge. Aus den 40 Tagen werden eben 40 Jahre. Jesus geht ebenfalls 40 Tage in die Wüste. Ebenfalls steht bei ihm nicht das Fasten im Vordergrund, sondern die Begegnung mit Gott, dem Vater. Bevor Jesus den großen neuen Bund der Liebe Gottes mit den Menschen schließt, muss er in diese Einsamkeit auf alles irdisch Annehmliche verzichten, um so vom Vater vorbereitet zu werden für dieses große Werk. Es ist nicht das Fasten Jesu als Leistung, was hier im Vordergrund steht, sondern er folgt dem Ruf Gottes, wie Mose vor ihm, um Gott zu hören, um eins zu werden mit dem Vater und nichts anderes mehr zu wollen, als seinen Willen zu tun, Atemzug für Atemzug, Schritt für Schritt. Dieses Verschmelzen mit dem liebenden Vaterherz steht hier im Vordergrund. Und das sollte auch bei uns im Vordergrund stehen, wenn wir fasten. Eine Erneuerung dieser Liebeseinheit mit dem Herzen und dem Willen des Vaters finden wir auch, wenn Jesus etwa die Nacht auf dem Berg hindurch betet, bevor er die 12 Apostel benennt. Sein Fasten besteht in dem Augenblick im Verzicht auf den Schlaf, in der liebenden, betenden Hinwendung zum Vater. Und ganz stark finden wir dieses fastende Liebesgebet Jesu am Ölberg vor seinem Leiden. Er kniet dort und betet liebend und kämpfend, ringend mit dem Willen Gottes, um für das große Werk der Erlösung der Welt und der Menschen vorbereitet und gestärkt zu werden. Ähnlich wie das Volk Israel am Fuß des Horeb, das da geistlich einschläft und sich das goldene Kalb baut, schlafen auch hier am Ölberg, während Jesus mit seinem Vater ringt, die Jünger ein. Konntet ihr nicht mit mir wachen und beten? Also, Volk Gottes, verstehst du nicht die Wichtigkeit dieser Stunde zur Vorbereitung der großen Begegnung mit Gott? Fasten heißt also auch, mit Jesus wachen und beten. Die Sünde der Welt im Blick haben, liebevoll die Menschheit ans Herz des Vaters tragen, stellvertretend dieses Fasten und Beten als Sühne für die Welt sehen, die große Begegnung der Menschheit mit Gott vorbereiten. Wenn auch das Volk Israel in der Wüste beim Gebetsfasten des Mose glaubensschlapp und lebensmüde geworden ist, wenn auch die Jünger Jesu am Ölberg schwach und müde geworden sind, lasst uns als Gemeinschaft in Jesus mit unserem Herrn wachen und beten und für uns selbst und stellvertretend für das Volk die Fastenzeit begehen als Vorbereitung auf diese große Begegnung der Menschheit mit Gott. Es geht hier nicht um einen dritten Bund, den Gott mit den Menschen schließen wollte, sondern es geht um die Erneuerung, um die Reinigung von goldenen Kälbern und Fleisch und Weltsünden. Es geht um die Vollendung. Es geht darum, dass wir uns vom Blut des Lammes reinigen lassen und uns eingliedern in die unzählige Schar in weißen Gewändern vor dem Thron und vor dem Lamm, dem Herrscher über Himmel und Erde, so wie es in der Offenbarung des Johannes gezeichnet wird. Dieser, unser Herr Jesus Christus, gebrauchte 3 Jahre der Weltgeschichte, 3 irdische Jahre seiner ewigen Existenz in Gott, um der Welt das zu bringen, was sie zu ihrem Heil, zum ewigen Leben braucht. Diese Zeit Jesu beginnt eben in der Vereinigung mit dem Vater im Gebetsfasten in der Wüste und sie mündet in diese heiligen 3 Tage um Eucharistie, Kreuzestod und Auferstehung. 3 Jahre reduziert auf 3 Tage, die erforderlich waren zur Rettung der Welt. Das ist die große 72-Stunden-Aktion Gottes. Der Tempel des Leibes Christi, abgebrochen und wieder erbaut und verewigt in Gott, zum Heil der Menschen. Es geht also in der Fastenzeit darum, dass wir begreifen, zu welch großem Dienst wir berufen sind. Wir sollen als Volk Gottes erkennen, was das Volk in der Wüste falsch gemacht hat und was die schlafenden Jünger falsch verstanden haben. Wir sollen die Glaubensschwäche und die geistliche Lebensmüdigkeit als Lebensgefahr, ja als Todesgefahr erkennen und überwinden. Durch eigene Einsicht, eigene Mühe, aber vor allem im Vertrauen, dass Gott uns liebt und unsere Mühe belohnt. Der Heilige Geist wird, wenn wir die Fastenzeit als Chance vor Gott sehen, in uns wohnen und uns leiten, im Gebet und in Werken der Liebe. Kollektiv, also als Gemeinde Jesu Christi, sollen wir den Leib Christi vollkommen darstellen, so wie Paulus es sagt. Als Gemeinde Jesu, als Gemeinschaft Jesus darstellen, heißt auch, den Weg Jesu, den Erlösungsweg nachzeichnen und nachgehen. Fastenzeit, also eine persönliche Entscheidung jedes Einzelnen, aber auch als Gemeinschaft in Jesus Christus, als Kirche, begangen, um kollektiv miteinander als Leib Jesu, der wir sind, das Erlösungswerk in der Vollendung durch Gott vorzubereiten und zu ersehnen, wachend zu erbeten und zu erwarten. Lasst uns nicht die Fehler des Volkes Israel in der Wüste und die Fehler der schlafenden Jünger am Ölberg wiederholen. Lasst uns mit Jesus als Leib Christi in die Wüste gehen, als Auszeit, als Gebetszeit, als Begegnungszeit mit Gott, als Kampfzeit mit den Versuchungen des Satans, als Zeit der Gewissenserforschung und Beichte, als Zeit der Neuorientierung und Reinigung, als Zeit der Wachsamkeit und einer klareren Erkenntnis. Ostern wird dann nicht nur ein Fest der Auferstehung Jesu, sondern die Freude und Vorwegnahme unseres ewigen Osterjubels, des Osterhalleluja in unübertrefflicher Freude. Und wir werden hier schon verändert aus der Wüste hervorkommen, mehr zielgerichtet und verliebt in die Worte und Taten Jesu, mit Jesu Liebe im Herzen und ausgerüstet durch die Salbung des Heiligen Geistes werden wir die Bedürftigkeit der Menschen wahrnehmen und angemessen ihnen beistehen und sie aufnehmen in unsere Herzen und in unsere Häuser. Gott wird uns zu Zeichen der Hoffnung werden lassen in Zeiten der Finsternis. Und zu Oasen wird er uns machen in der Wüste dieser Welt. So wird Kirche, der Leib Christi, durch und in seinen Gliedern zum Fanal der Hoffnung auf Vollendung, auf Erlösung, zum Fanal der Hoffnung auf das Reich Gottes, das da in Ewigkeit kommt.
Im Grundkurs des Glaubens gehen wir heute dem christlichen Sinn des Fastens nach. Gemeinsam mit Pastor Peter Meyer aus Coesfeld-Lette in seinem Referat hat er uns gesagt, es ist ein Fasten mit Jesus Christus. Sei es mit ihm in der Wüste, sei es mit ihm am Ölberg wachen und beten, unseren Geist öffnen und den Geist Gottes in uns wirken lassen. Das ist der Sinn des Fastens. Dann wird uns der Heilige Geist leiten. Er wird uns unsere Berufung erkennen lassen für uns in der Kirche und eben in der Welt. Darauf zielt das christliche Fasten. Vielen herzlichen Dank, Pastor Meyer, für Ihre Ausführungen zum christlichen Sinn des Fastens. Ja, am Ende haben Sie es gesagt oder immer wieder taucht es auch in Ihren Ausführungen auf. Es geht eigentlich auch beim Fasten immer darum, frei zu werden für die Barmherzigkeit, für die Liebe. Das heißt, dieses Fasten ist nicht einfach so ein plumper, heilsegoistischer Selbstzweck, sondern es geht immer im Ganzen. Das heißt ja, zum einen auch, also es zielt auf die Liebe, und zum anderen heißt es auch, wir sollen auch wirklich dann, wenn wir fasten, jetzt nicht so, ja, der macht das und ich mache jenes, sondern wir sollen das immer auch gemeinsam tun, also gemeinsam im Gebet.
Richtig. Darauf weist ja auch unser Heiliger Vater hin, Papst Benedikt der 16., den Gemeinschaftscharakter und den Sinn des Fastens als Gemeinde Jesu Christi auch neu zu entdecken. Ja.
Ein erster Anrufer hat uns nun erreicht, das ist Herr Hein aus München.
Grüß Gott. Hallo, grüß Sie Gott. Erstmal vielen Dank für diesen wunderbaren Vortrag.
Ja, danke.
Und zwar, ich hatte diesen Gedanken, dass wir sozusagen Oasen in der Wüste dieser Welt sein sollten, ziemlich gut gefunden. Den hatte ich mir kurz zuvor gedacht und dann hatten Sie es erwähnt, kurioserweise. Mhm. Und weil mir ist zuvor auch noch aufgefallen, dass Herr Jesus zuerst den Heiligen Geist bekommen hat, also ist damit getauft worden von Johannes dem Täufer eben.
Richtig.
Und ist dann erst ins Fasten gegangen, sozusagen in die Wüste, weil landläufig wird es ja von uns wahrscheinlich eher ein bisschen umgedreht gesehen, also so nach dem Motto, erst fasten und dann kommt der Heilige Geist dazu, aber bei Jesus war es ja sozusagen umgedreht und dann hat er wahrscheinlich die Welt irgendwo als Wüste auch wahrgenommen. Ich weiß nicht genau, ob man das so sehen kann.
Ja, doch, durchaus, denn dieses Fasten Jesu in der Wüste ist ja eigentlich nur in seiner Verbundenheit im Heiligen Geist mit dem Vater zu sehen. In dieser trinitarischen Einheit kann man ja sein Fasten nur richtig verstehen. Und wenn Sie sagen, dass es bei uns vielleicht umgekehrt ist, ich glaube eher nicht. Denn wenn wir als lebendige Christen uns bewähren, dann ist uns ja auch klar, dass wir durch Taufe und Firmung bereits den Heiligen Geist empfangen haben. Also dass wir alle Voraussetzungen haben, um Gott in dieser Fastenzeit, in dieser Wüstenzeit dann auch nahe kommen zu können und in diese Erkenntnis, in diese verstärkte Erkenntnis Gottes hineinzugelangen.
Kann man das dann auch noch so sehen, dass sozusagen diese Fastenzeit, wie sie also jetzt ganz konkret ist, diese 40 Tage bei uns,
ja.
Dass das sozusagen auch ein Einüben in die, ja, sozusagen auch in das Leben als Christen überhaupt so betrachtet werden kann, weil eben vielleicht für uns Christen, wo wir den Heiligen Geist doch, meine ich, hoffentlich zu haben, dass eben die Welt oft, ja, wie eine große Fastenzeit vielleicht, ja, wie soll ich sagen, empfunden wird, ja.
Ja, ja, durchaus. Also ich denke schon, dass es sich in der Fastenzeit um einen Glaubensgrundkurs mit Jesus handelt, dass wir wirklich auf die fundamentalen Dinge unseres Glaubens reduziert werden.
Ja.
Beziehungsweise, dass wir ermutigt werden, alles das wegzulassen, was sich vor Gott doch oft eher als Ballast herausstellt. Und damit sind auch unsere Sorgen um das Alltägliche gemeint. Denn diese Sorgen können sich manchmal so sehr in den Vordergrund schieben, dass wir gar nicht mehr wirklich offen sind für den Anspruch Gottes an unser Leben. Und deswegen ist es ganz gut, wenn wir uns von Zeit zu Zeit distanzieren von den Aufgaben, von den Sorgen, von dem, was unser Leben ausmacht, so im Alltäglichen. Wenn wir uns wirklich distanzieren und nochmal eine ganz neue Draufsicht auf unser Leben gewinnen.
Mhm. Ja. Letzte Idee noch, von Paulus ist mir auch noch was eingefallen. Er hat ja, glaube ich, auch mal sozusagen in Anbetracht ja, des christlichen Lebens die Welt sozusagen auch irgendwie als Unrat und so weiter bezeichnet. Also dass ihm alles sozusagen nichtig wird und so im Anblick eben des Kreuzes Jesu und so weiter. Ist das vielleicht da auch so ähnlich mit reinzunehmen? Kann man das so mit dazu sehen irgendwie?
Also ich denke jetzt an die Stelle im 2. Korintherbrief, 11. Kapitel, Vers 27, wo Paulus dann sagt, ich erduldete Mühsal und Plage, durchwachte viele Nächte, ertrug Hunger und Durst, häufiges Fasten, Kälte und Blöße. Also er sieht die Welt schon als ein Bewährungsfeld, ja, wenn Sie so wollen, als eine gewisse Wüste, die ihm also nicht mehr viel Freude
viel bedeutet auch. Nicht mehr viel bedeutet auch.
Ja, natürlich. Und es ist für ihn so und für uns ist es im Grunde auch so. Es ist das Bewährungsfeld für diese ewige Herrlichkeit Gottes, die wir empfangen sollen, die aber schon ihren Strahl hineinwirft in unser hiesiges, jetziges Leben.
Mhm.
Ich denke nochmal an etwas, als das Volk Israel aus Ägypten auszieht und in die Wüste hineingeht. Da geht es mit nichts. Das heißt, sie dürfen ihren tragbaren Besitz mitnehmen, aber das reicht ja nicht weit auf dem Weg durch die Wüste. Sie werden bitterlich verarmen auf diesem langen Weg. Aber in dem Maße, wie sie sich im Vertrauen auf die Führung Gottes, auch durch Moses, einlassen, werden sie die Wunder der Führung und der Gegenwart Gottes erleben. Sobald sie anfangen, sich selbst abzusichern, erleben sie die Wunder nicht mehr.
Und was das somit auch zu einem Zeichen für die Welt wird. Also
richtig, richtig.
Positiv wieder gesehen.
Und noch ein anderes Zeichen, als Jesus seine 72 Jünger aussendet, zu zweien und zweien, sagt er ihnen ganz bewusst, legt alles ab, beziehungsweise lasst alles zu Hause, was euch als Ballast sein könnte. Nehmt nicht mal Geld im Gürtel mit, nehmt kein zweites Hemd mit und keine Sandalen, sie ändern sich an der Stelle. Er sendet sie aus, nur im bloßen Vertrauen, ich, euer Herr, bin in eurem Herzen bei euch. Jawohl. Und diese Gegenwart Jesu bewirkt tatsächlich, dass da Wunder geschehen. Die Jünger kommen voller Freude wieder und berichten voller Freude, was alles passiert ist, den Erfolg ihres Tuns. Und Jesus beruhigt sie erstmal. Er sagt, freut euch nicht über euren Erfolg, denn sonst werdet ihr euch auch über euren Misserfolg ärgern demnächst. Also bleibt dabei, dass eure Namen bei Gott im Himmel verzeichnet sind und das soll der Grund eurer Freude sein. Aber verlasst euch darauf immer und in dem Maße, wie ihr im Vertrauen auf mich euren Weg durch diese Lebenswüste macht, werdet ihr meine Wunder der Vorsehung erleben.
Also in diesem Sinne wünsche ich allen, auch allen Hörern eine segensreiche Fastenzeit, Ihnen natürlich auch.
Ja, danke vielmals.
Danke, Herr Hein, für Ihre Wortmeldung. Auf Wiederhören. Eine weitere Hörerin aus München ist bei uns. Grüß Gott.
Grüß Gott. Das hat nichts direkt mit dem Fasten zu tun, aber ich, wo Sie über den goldenen Kalb gesprochen haben, es fällt mir ein, das ist nicht das einzige Mal, wo das Volk Gott vergisst und die Führung Mose vergisst. Es ist auch mit dieser Wachtelgeschichte und diese Wald, das Wasser aus dem Fels und die fangen an zu mürren gegen Moses und warum hast du uns von dem Fleischtopf von Ägypten und so. Mehrmals haben sie einfach vergessen, dass Gott es gut mit ihnen meint und im Neuen Testament auch. Die vergessen die Brotvermehrung, die vergessen, die verleugnen und fliehen und die vergessen alle diese Verheißungen Jesu. Ich glaube, viel Beispiel, wo die Vergessenheit einfach, wie gut Jesus war und so. Und die kommen immer auf diese irdischen Dinge wieder zurück. Die Fleischtöpfe und das Wasser wollen sie und Ägypten wollen sie wieder haben und ich weiß es nicht, das ist
Danke.
Sehr menschlich. Ich lege auf damit die anderen.
Danke für Ihre Wortmeldung. Ja, das war eine Beobachtung einer Hörerin und jetzt kann man natürlich die Frage an diese Beobachtungen anschließen. Ist das Fasten dann auch ein Heilmittel gegen diese Form der Vergesslichkeit?
Also durchaus könnte man das Fasten als Heilmittel gegen die Vergesslichkeit ansehen. Ich habe mir diese Formulierung vorher nicht so überlegt, aber ich finde es sehr gut, das so zu sehen. Das Fasten sozusagen als Rückbesinnung auch auf die vielen Male, wo Gott in unserem eigenen Leben wirklich auch auf seine Weise eingegriffen hat und wo er vielleicht auch anders eingegriffen hat, als wir uns das gewünscht hätten. Doch im Nachhinein können wir dann vielleicht oft erkennen, wie sehr das zu unserem Nutzen gewesen ist oder wie schlecht es auch gewesen wäre, wenn Gott uns die Bitten erfüllt hätte, wie wir das gewollt hätten. Bei diesem Gang durch die Wüste, um auf die Hörerin einzugehen, sie erinnerte an die Wachteln, die da plötzlich angeflogen kommen. Also endlich, aus der Sicht des Volkes, endlich die Möglichkeit, sich selbst zu versorgen, sich selbst abzusichern und nicht auf diese unglaublich anstrengende Vorsehung Gottes immer vertrauen zu müssen. Gott hatte das dem Mose vorher schon vorangekündigt, dass das so passieren würde. Ihr werdet nicht einen Tag, nicht zwei Tage, nicht drei Tage Fleisch zu essen haben, sondern so viel und so lange. Und dann heißt es da wörtlich, bis es euch zum Hals herauskommt. Und einige werden an ihrer Gier sich sogar verschlucken und sie werden daran sterben. Das heißt also, wenn Gott die Bitten, unsere Bitten so erfüllt, wie wir das wollen, dann dient es uns manchmal eben nicht zum Leben, sondern zum Tod. Aber die Bitte des Mose, die parallel dazu ausgesprochen wird, die lautet ja, Gott, ich kann dieses Volk nicht mehr leiten, es wird mir zu anstrengend, es wird mir zu schwierig, dann nimm mir doch lieber selbst das Leben. Also wieder einmal kommt Mose an den Punkt, dass er gar nicht mehr kann Und er bittet Gott um Kraft oder er soll ihm halt das Leben nehmen. Und dann verspricht Gott ihm, ich werde von dem Geist, der auf dir ruht, nehmen und ihn auf die 70 Ältesten legen. Also wähle 70 Älteste und ich werde von deinem Geist auf sie legen. Und dann geschieht ja diese Vorläufergeschichte zum Pfingstfest. Die 70 Ältesten geraten in Verzückung. Das Szenario wird so beschrieben wie am Pfingsttag in der Apostelgeschichte. Und Josua, der Nachfolger des Mose, kommt und sagt, die sind alle verrückt geworden. Moses unterbricht das und das geht doch so nicht. Und Mose sagt, wenn doch nur das ganze Volk zu Propheten würde. Und dieser Wunsch, dass das ganze Volk zu Propheten würde, damit sie Einsicht haben in die Wege Gottes, damit sie keine Richtersprüche mehr brauchen. Diese Bitte geht ja dann eigentlich durch die Prophezeiung des Joel in Erfüllung. Joel 3 spricht ja dann, ich werde ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und das wiederum zitiert Petrus bei seiner ersten Pfingstpredigt. Also da erfüllt Gott die Bitte des Mose auf geistliche Weise und es dient dem Leben. Und auf der anderen Seite erfüllt er das murrende Herz der Israeliten mit genügend Fleisch und es dient eben nicht dem Leben, sondern es dient der Übelkeit, dem Überdruss und dem Tod. Also, worum es im Grunde geht, ist in der Schule der Fastenzeit, in der Schule der Wüste, in der Schule der Wüste des Lebens wirklich aufmerksam zu werden auf das Handeln Gottes. Und das können wir in dem Maße, wie wir uns bescheiden, wie wir sozusagen geistlich abspecken, wie wir wirklich auf das Elementare, auf das Fundamentale unseres Lebens uns reduzieren lassen, um wirklich zu erkennen, wo Gott in unserem Leben wirkt. Denn wenn wir immer nur selber rackern und mühen um das, was unserem Leben Halt gibt oder Sicherheit gibt, dann steht Gott in der zweiten Reihe und dann hören wir ihn nicht, wir spüren ihn nicht, wir spüren nicht seine Vorsehung, wir werden keine Gotteserfahrung machen. Das heißt, Fastenzeit ist auch eine Zeit des Loslassens, eine Schule, um sich an das Heilshandeln Gottes an uns und an dem Volk auch zu erinnern.
Wir haben eine weitere Anruferin aus der bunten Stadt im Harz, aus Wernigerode. Grüß Gott, Frau Kühlmann.
Ja, grüß Gott. Und zwar, ich habe eine Frage zur Praxis des Fastens. Ich habe mich vorher ein bisschen mit beschäftigt und ich habe ein Buch gelesen, ein geistliches Buch, da wurde gesagt, das Fasten bedeutet immer Verzicht aufs Essen. Und er hat Jesus erwähnt und Mose und andere. Und nun kannte ich das auch von anderen, die dann sagen, nee, Fasten heißt auch, was weiß ich, auf Fernseh verzichten oder auf anderes. Und das hat mich irritiert. Und da wollte ich ein bisschen konkreter was hören zur Praxis des Fastens.
Also wir verbinden natürlich das Fasten schnell mit dem Verzicht auf Essen. Das kann natürlich eine der leichten Möglichkeiten des Fastens sein, weil sie auch schnell zur Verfügung ist. Ich meine, da brauche ich nur aufzuhören mit dem mich übersättigen oder so weiter, dass ich wirklich meine Nahrung auf das elementar Bedürftige, Notwendige reduziere. Aber wenn wir auf das Leben Jesu schauen, was ich vorhin im Vortrag auch erwähnt habe, dass Jesus eine Nacht hindurch betet zum Beispiel, um dann am nächsten Morgen aus dieser Einheit mit dem Vater den Namen der 12 Apostel zu nennen. Denn offensichtlich ist ja eine ganze Schar von Menschen ihm gefolgt. Und welche 12 nehme ich jetzt so? Ne? Und bevor er den Namen der 12 nennt, ist er die ganze Nacht im Gebet. Dieses Nachtgebet ist auch eine Form des Fastens. Da verzichtet er nicht auf Essen, sondern da verzichtet er auf den Schlaf. Und wir können in der Tat auch auf andere Dinge verzichten, die unser Leben sonst ganz schön in Beschlag nehmen können. Das kann für den einen das Rauchen sein oder das Trinken, das kann für den nächsten der Computer sein, das kann für den nächsten etwas sein, was ihn völlig isoliert und dass er sich also neu öffnet für Gemeinschaft, in Familie, in Nachbarschaft, in der Kirchengemeinde oder wie auch immer. Also da muss jeder auch so seine Möglichkeiten finden, also das Ganze zu reduzieren auf das Nahrungsfasten, das ist eigentlich zu wenig. Das kann auch sein, wenn jemand zum Beispiel, ich sag mal, überstark in der Sexualität sich betätigt, dass er sagt, ich will das reduzieren, ich will da auch eine gewisse Reinheit leben, damit ich jetzt vor Gott wieder klarer erkennen kann. Ich möchte erinnern an den Kolosserbrief, 3. Kapitel, wo der Apostel Paulus von Götzenkult spricht. Das tut er oft in seinen Briefen in diese römische Gesellschaft hinein. Er spricht von den Götzen der Römer und er sagt dann an verschiedenen Stellen, dass Unzucht und Habgier, also würden heute frei gelebte Sexualität und Materialismus, so würden wir das vielleicht nennen. Er nennt diese Dinge die höchste Form von Götzenkult. Und wer dem huldigt, wer das praktiziert, der wird blind für Gott, beziehungsweise umgekehrt, wer das hinter sich lässt, wird hineingenommen in den Prozess der Erkenntnis. So sagt er da im dritten Kapitel des Kolosserbriefs. Es geht also um den Prozess der Erkenntnis. Das heißt also hinter sich lassen, was uns sonst so stark bindet. Verstehen Sie, das kann für jeden was Unterschiedliches sein, was einen stark bindet. Wenn ich das hinter mir lasse, nehme ich ihm die Kraft des Götzenkultes, wende mich Gott neu zu und werde zu einer klareren Erkenntnis hingeführt.
Danke, Frau Köhlmann, für Ihre Frage. Alles Gute nach Wernigerode. Eine Anruferin wartet noch in der Leitung. Wir nehmen Sie noch ganz schnell auf Sendung. Grüß Gott.
Hallo.
Grüß Gott, Sie sind auf Sendung.
Ja, schönen Dank. Schönen guten Tag zusammen. Ich wollte mich bedanken für Ihren Vortrag. Und zwar, ich habe eine Frage. Ich nehme sehr schnell ab und ich habe auch nicht Gewicht. Ich würde sehr gerne fasten, aber ich habe kein Gewicht dazu. Was sagen Sie mir? Ich versuche schon, also Süßigkeit weg und sowas absagen, da versuche ich schon.
Ja, eine Frage, die sicherlich in eine ähnliche Richtung geht. Pastor Meier?
Ich glaube, ich habe das akustisch nicht ganz verstanden.
Die Frage zielte darauf, dass ihr eben auch ein körperliches Fasten im Sinne von Verzicht auf Nahrung, auf bestimmte Speisen schwer möglich ist, weil sie ohnehin weil es körperlich bei ihr schwierig wäre.
Okay, ja. Ja, natürlich. Also das heißt also nochmal, und ich bestätige das nochmal, das Fasten heißt nicht in jedem Fall Nahrungsverzicht. Das Fasten kann unterschiedlichste Formen annehmen. Wenn es für Sie also sogar gesundheitsschädlich wäre, noch mehr Nahrung zu reduzieren, dann tun Sie das um Gottes Willen nicht. Denn Gott will ja nicht den Tod des Menschen, sondern dass er umkehrt und lebt. Das Fasten soll also dem Leben dienen und nicht einer sich ausbreitenden Krankheit. Aber dann kann es eben anders geben, worauf ich dann verzichte. Vielleicht kann es auch ein ganz bewusster Verzicht auf bestimmte Gedankenstrukturen sein, die ich habe. Vielleicht Gedanken, die mich manchmal runterziehen. Vielleicht eine Neigung zur Depression, oder eine Neigung zur Zwanghaftigkeit. Wenn ich zum Beispiel gebeichtet habe und habe das Gefühl, Gott hat mir gar nicht verziehen, dass ich dann sage, Schluss jetzt, ich will dem Wort Gottes glauben, was gebeichtet ist vergeben und vergessen. Und ich zwinge mich jetzt und ich lege mir wirklich als Fasten auf, diese zwanghaften Gedanken oder neurotische oder depressive Gedanken noch weiter zu denken. Also und im Übrigen möchte ich sagen, in der Fastenzeit ist nur eins grau, die Asche des Aschermittwoch. Alles andere ist eben nicht mit der Farbe grau. Also wie ich schon gesagt habe in dem Vortrag auch, dies in Sack und Asche gehen, das, was man vielleicht im Alten Testament in den wenigen Stellen, wo überhaupt über Fasten gesprochen wird, findet, das ist nicht die Einstellung bei Jesaja, der ganz klar mit dieser Haltung aufräumt. Der sagt, das ist ein Fasten in den Augen Gottes, die Fesseln des Unrechts lösen, die Stricke des Jochs zu entfernen, die Versklavten freizulassen, jedes Joch zu zerbrechen. Also für mehr Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Liebe sich einzusetzen. Gerechtigkeit will ich, nicht Opfer, sagt Jesus dann auch an anderer Stelle einmal. Also, dass wir uns wirklich klar machen, das Ziel des Fastens ist eine vermehrte Gerechtigkeit, eine vermehrte Liebe, eine geweitete Öffnung für die Bedürftigkeit der Menschen um uns, eine Loslösung von den eigenen Bedürftigkeiten, von den Selbstsüchten und so weiter. Auf welche Weise wir das erreichen, das kann jeder für sich finden. Also ich denke, da ist man nicht festgelegt und fixiert auf das Fasten im Nahrungssinne.
Und damit uns das gelinge, diese Orientierung auf dieses Ziel unseres Fastens, möchten wir Sie gleich noch um Ihren priesterlichen Segen bitten. Zuvor der Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Natürlich gibt es diese Sendung auch auf einer CD für Sie, wenn Sie das noch einmal nachhören möchten. Und auch in unserem Podcast- und Download-Angebot auf unserer Homepage horeb.org. Ja, in dieser Schule der Wüste, wie Sie es genannt haben, Pastor Meier, aufmerksam zu werden für das Handeln Gottes, ja, und dieses geistige Abspecken mit dem, um das Ziel zu erreichen, der vermehrten Gerechtigkeit und Liebe. Wir bedanken uns bei Ihnen dafür, dass Sie sich die Stunde für den Grundkurs Zeit genommen haben und möchten Sie nun um Ihren priesterlichen Segen bitten.
Ja, gerne. Gott, der allmächtige Vater, segne und behüte euch. Er gieße seine Gnade wie Licht in eure Herzen ein und vertreibe alle Angst, Zweifel und Finsternis. Er stärke in euch dieses tiefe Vertrauen auf seine Vorsehung und Führung. Er gebe euch klare Erkenntnis seines Wesens und seiner Liebe. Er stelle euch in die Salbung des Heiligen Geistes und rüste euch aus mit allem, was ihr braucht, um treue Zeugen seiner Liebe in dieser Welt zu sein. Er gieße sein kostbares Blut über euch aus und heilige und reinige euch. Und auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria segne und behüte euch der allmächtige und gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515. Ich wiederhole, 7615 515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.